Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Zwei Corona-Ampeln auf Rot und eine auf Gelb. In Berlin erreicht die 7-Tage-Inzidenz mit 737 einen Höchststand. Vor diesem Hintergrund hat der Senat weitere Corona-Maßnahmen in der Gastronomie, bei Veranstaltungen sowie im öffentlichen Personennahverkehr auf den Weg gebracht. In der Koalition gibt es allerdings inzwischen auch Stimmen, die fordern, auch bei den Schulen umzusteuern. Die sollen ja bekanntlich offen gehalten werden. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel mit den Einzelheiten.
Noch bevor der Senat mit seinen Beratungen begonnen hatte, preschte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Franziska Prichzi, vor. Die Schulen müssten jetzt in den Wechselunterricht gehen, forderte Prichzi.
Wir sind der Auffassung, dass es jetzt genau die letzte Möglichkeit ist, um eben präventive Maßnahmen zu ergreifen. Wir stehen wirklich vor einer Corona-Wand.
Steigende Zahlen, ja, aber keine besorgniserregende Entwicklung, so schätzt dagegen der Senat die Situation ein. Man wolle vielmehr alles dafür tun, dass die Schulen weiter geöffnet bleiben, bekräftigte die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihre Position. Verschärft wird woanders. 2G Plus soll der neue Standard werden. In der Gastronomie, bei Sport- und Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen haben nur noch Geimpfte Zugang.
Entweder du bist geboostert, wir werden in wenigen Tagen die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner geboostert haben, oder du bringst einen Test mit. Und ansonsten geht es dann eben nicht mit der Teilnahme an Gastronomie, Kultur oder sonstigen Veranstaltungen.
Auf eine kleinere Änderung müssen sich die Fahrgäste in Bussen und Bahnen einstellen. Ab kommenden Samstag gilt im öffentlichen Personennahverkehr wieder FFP2-Maskenpflicht. Die medizinische Maske reicht dann nicht mehr. Für Obdachlose, Geflüchtete und ärmere Menschen habe die Sozialsenatorin Vorsorge getroffen, so Giffey.
Ich kann Ihnen mitteilen, dass 1,4 Millionen FFP2-Masken beschafft worden sind, die jetzt an die Bezirke zur Verteilung an Menschen mit Bedarfslagen gehen.
In einem anderen Punkt steht die Entscheidung dagegen noch aus. Die neuen verkürzten Quarantäne- und Isolationsfristen, wie sie die Ministerpräsidenten beschlossen hatten, werden wohl erst Ende kommender Woche in Kraft treten. Zunächst müsse der Bundesrat zustimmen, sagt die grüne Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe. Mitgeregelt werden soll dann auch, wer künftig welchen Test zum Freitesten braucht.
Überall da, wo wir mit dem Schnelltest auch gut weiterkommen, müssen wir ihn einsetzen, weil wir gucken müssen, dass wir das knappe Gut PCR-Tests, und es wird noch knapper werden, dann dort einsetzen, wo es nötig ist, eben da, wo es wiederum darum geht, die vulnerablen Gruppen zu schützen. In Pflegeheimen, in Krankenhäusern, wenn sich da Personal freitesten lässt, dann muss das sicherlich weiterhin ein PCR-Test sein.
Die oppositionelle CDU fordert, das PCR-Testangebot auch mit privaten Anbietern zu erhöhen. Die Gesundheitsämter bräuchten jetzt schnell mehr Mitarbeiter, so der stellvertretende CDU-Landeschef Falko Lieke. Die Senatsbeschlüsse bezeichnete Lieke als unzureichend. Berlin drohe ein Omikron-Kollaps.
Das war der Bericht von Jan Menzel. Und auch in Brandenburg gibt es Diskussionen über diese neuen Corona-Regeln. Brandenburg wird, wie Berlin, sie ebenfalls umsetzen, aber später. Warum? Genau dieser Frage ist Thorsten Südow aus der landespolitischen Redaktion in Potsdam nachgegangen.
Streit in der rot-schwarz-grünen Regierungskoalition, den vermutet Sebastian Walter, Vorsitzender der oppositionellen Linksfraktion im Landtag, als Ursache dafür, dass die härteren Corona-Regeln in Brandenburg erst am Montag und damit später als in Berlin gültig werden. Die Zeit bis dahin sollte Ministerpräsident Woidke nutzen, um zu erklären, schlägt Walter vor.
Die Zeit nutzen, gemeinsam mit Kammern, gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden, gemeinsam mit Gewerkschaften, mit Lehrerverbänden, gemeinsam sich an einen Tisch zu setzen und endlich das zu tun, was wir schon die ganze Zeit verlangen, dass man, wenn man Eindämmungsmaßnahmen beschließt, dass man die vorher bespricht. Zweitens aber, und das ist unser wichtigster Punkt, bei den Hilfen schnell zu handeln, sich nicht die Zeit zu lassen, wieder erst im Juni dann die Hilfszahlungen rauszugeben, sondern jetzt zu zahlen, jetzt zu helfen.
Von einer weiteren Oppositionsfraktion von BVB Freie Wähler werden weitere Lockerungen gefordert. Eine Reduzierung der Quarantänezeit auf 10 Tage und ein Freitesten nach 7 Tagen mit PCR-Test reichen nicht aus, sagt Fraktionschef Peter Wieder und kritisiert die härteren Gaststättenregeln.
Ich halte diesen Weg mit 2G plus 2G in der Gastronomie für wirtschaftlich fatal, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Durch ein intensives Testregime haben wir die Möglichkeit, den höchstmöglichen Schutz sicherzustellen. Deswegen plädieren wir dort ganz klar auf eine Umstellung auf das 3G-Modell oder beispielsweise Tests für alle, das kann man ja auch machen.
Am Abend versucht Regierungssprecher Florian Engels dem Eindruck entgegenzutreten, Brandenburg komme anders als Berlin nicht in die Puschen mit härteren Corona-Eindämmungsregeln.
Weil wir einfach viele Faktoren abwägen wollen und da ist es uns lieber, wirklich eine handfeste neue Verordnung zu haben, anstatt einen Schnellschuss. Deshalb werden die Entscheidungen am Freitag treffen mit Gültigkeit ab Montag, sodass die Gaststätten zum Beispiel sie sich darauf einstellen können, auf die künftige 2G-Plus-Regel.
Für alle mit Auffrischungsimpfungen gäbe es keine weiteren Einschränkungen und in Bussen und Bahnen müssten ab Montag die dichteren FFP2-Masken getragen werden, so Regierungssprecher Engels.
Thorsten Südow war das aus Potsdam. Zurück nach Berlin. Von grün auf rot in nur 24 Stunden. Die Berliner Corona-Ampel, die anzeigt, wie viele Menschen wegen Covid-19 stationär behandelt werden müssen, ist schlagartig nach oben geschnellt von 4,0 auf 10,6. Das heißt konkret von einem gerade noch akzeptablen Wert auf die höchste Warnstufe. Hat aber nichts damit zu tun, dass plötzlich mehr Covid-Patienten eingewiesen würden, erklärt Sebastian Schöbel aus der landespolitischen Redaktion.
Wieder und wieder zeigt uns Corona, wie wichtig die Ermittlung von Daten bei der Bekämpfung einer Pandemie sind und wie viel wir dabei in Deutschland noch dazulernen müssen. So auch hier. Wie viele Menschen wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden, hat man bislang über die jeweiligen kommunalen Gesundheitsämter ermittelt. So sieht es das Infektionsschutzgesetz vor. Die Gesundheitsämter haben stets alle Corona-Fälle nachgehalten und auch, welche Personen ins Krankenhaus mussten. Allerdings dauerte das länger, es gab Meldeverzögerungen, die Zahlen mussten häufig nachträglich korrigiert werden. Das war schon lange bekannt, wurde aber aus verschiedenen Gründen nicht geändert, weil man über die Gesundheitsämter zum Beispiel auch noch weitere Informationen zu den jeweiligen Fällen bekam. Durch Omikron sind die Gesundheitsämter aber aktuell wieder stark überlastet. Die Meldeverzögerungen werden immer problematischer. So kam es immer wieder vor, dass der Wert für ein und denselben Tag mit Nachmeldungen plötzlich doppelt so hoch ausfiel als zunächst angegeben. Deswegen wurde jetzt nachgebessert. Ab sofort werden die Daten des Krankenhausregisters IVENA genutzt. Denn in dieses Register melden alle Krankenhäuser einfach selbst direkt, wie viele Menschen bei ihnen wegen Covid-19 behandelt werden. Und zwar tagesaktuell. Zwar sind auch diese Daten nicht perfekt. Zum Beispiel wäre es denkbar, dass eine Person, die nicht in Berlin wohnt, aber in Berlin behandelt wird, in der IVENA-Statistik gezählt wird, aber nicht in den Daten der Berliner Gesundheitsämter. Angesichts der rapide steigenden Fallzahlen in Berlin sind solche Ausnahmefälle aber zunehmend seltener. Die Krankenhausampel zeigt nun aber besser an, wie der Zustand auf den Stationen wirklich ist. Und zwar viel bedenklicher, als es die Daten bislang suggeriert haben.
Die Ständige Impfkommission hatte Anfang Dezember die Corona-Impfung auch für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren empfohlen, wenn sie denn selbst ein geschwächtes Immunsystem durch eine Krankheit haben oder kranke oder gefährdete Angehörige. Aber auch gesunde Kinder können sich, wenn die Eltern zustimmen und nach ärztlicher Beratung den Pieks geben lassen. Wie ist da der aktuelle Stand in Berlin und Brandenburg? Dieser Frage ist Inforadio-Reporter Stefan Oschwart nachgegangen.
In Brandenburg haben bislang 8.682 Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das entspreche einem Anteil von etwas mehr als 5% dieser Altersgruppe, teilte das Potsdamer Gesundheitsministerium auf RBB-Anfrage mit. Etwa 800 Kinder hätten auch bereits einen zweiten Stich bekommen, so ein Ministeriumssprecher. Das Ministerium in Potsdam bezieht sich auf Daten des Robert-Koch-Instituts. In Berlin sind es nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung 39.400 Kinder mit Erststich, 12.000 mit Zweitstich und 20.500 mit Auffrischungsimpfung. Das entspricht einem Anteil von etwa 17% der Kinder in dieser Altersgruppe, sagte Jakob Maske dem RBB. Er ist Berliner Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Die geimpften Kinder seien vor allem sehr schwer Kranke oder Minderjährige mit schwerkranken Angehörigen. Für diese Gruppe vor allem hatte die Ständige Impfkommission STIKO eine Impfempfehlung ausgesprochen. Daten aus den USA belegten die gute Verträglichkeit der Corona-Impfung auch bei Kindern. Deshalb geht Maske davon aus, dass die STIKO ihre Impfempfehlung bald auf alle Kinder ausdehnen wird. Bei den Älteren ist die Impfquote in der Region noch höher. In der Altersgruppe der Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ist in Berlin bereits mehr als jeder Zweite vollständig geimpft. In Brandenburg liegt die Quote bei knapp 42%. Der Berliner Senat prüft nach eigenen Angaben die Impfaktionen an Schulen durch Impfungen der ganzen Familie in Familienzentren zu ersetzen.
Armes Brandenburg, reiches Brandenburg, so der Titel einer Datenrecherche der Kollegen von rbw24, der unter anderem untersucht wurde, wo es im Portemonnaie am meisten zwickt. In Czernitz, gelegen im Landkreis Spree-Neiße, sind die Schulden besonders hoch. Und noch etwas weiter südlich liegt die Gemeinde Schilda im Landkreis Elbe-Elster. Dieser 400-Einwohner-Ort ist derjenige im Lande mit den niedrigsten Steuereinnahmen. rbb-Reporterin Josefine Jahn war in Schilda.
Um 1900 war Schilda mal eigenständig. Durch Landwirtschaft direkt im Ort, Ziegeleien und die Braunkohle und damit Brikettindustrie im nahen Umfeld ging es der Gemeinde gut. Später kam der Landmaschinenbau als Arbeitgeber hinzu. Heute sieht das anders aus, weiß Lothar Benning, ehrenamtlicher Bürgermeister von Schilda.
Wir haben in Schilda ja hier überhaupt keine Industrie. Ein Großteil der Bevölkerung ist weg. Und da alle Zuweisungen basieren auf den jeweiligen Einwohnerzahlen und den erwirtschafteten Werten jeweils in den Gemeinden, ist das natürlich nie möglich, dass wir in Schilda erkleckliche Steuereinnahmen haben.
Dabei wären die dringend nötig, um das Ortsbild den heutigen Gegebenheiten anzupassen, erklärt Benning.
Dort wäre also der alte Kindergarten abzureißen, weil wird in den Nachbargemeinden erledigt. Dann wäre natürlich einiges im Straßenbau zu machen, Gehwege, und da steckt dann schon eine ganze Menge Geld dran. Auch die Wohngebäude. Wir haben als Schilda ja noch ein Wohngebäude, die alte Schule. Und das geht eben immer nur schleppend in kleinen Schritten.
Eine Rettung war schon in Sicht. Eine Solarparkfirma wollte in Schilda in Photovoltaik investieren. Das hätte einiges an Gewerbesteuereinnahmen gebracht. Die Bürger aber wollten nicht. Dennoch will man hier den Kopf nicht in den Sand stecken. Hoffnung macht, dass trotz Wegzugs ein Interesse an der Gemeinde bestehen bleibt, betont Birgit Weinert, stellvertretende Amtsdirektorin im Amt Elsterland.
Sie haben noch einen Friseur, Sie haben einen Arzt in Schilda. Ist eine kleine, nette Gemeinde mit einem schönen Zentrum. Und man merkt ja auch, die Gemeinde Schilda hat ja noch ein Wohngebäude, was vermietet wird. Und die Nachfrage nach diesen Wohnungen ist ja immer noch da, also ist es doch für Leute interessant.
Und wer weiß, vielleicht wächst die Einwohnerzahl in Schilda von 400 weiter an und damit die Steuereinnahmen für die Gemeinde.
Also wie gehört, es gibt doch noch Hoffnung in Schilda. Der Bericht kam von Josefine Jahn. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio. Wir lieben das. Warum?